Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Bei dem Biosiegel hat man ja bestimmte Vorgaben. Die sind einfach so strikt, dass wir uns entschieden haben, weiter konventionell unsere Bäume anzubauen.
Dass so Bäume plötzlich bei Zimmertemperatur irgendwelche seltsamen Gerüche entwickeln, dann ist natürlich die Frage, ist da vielleicht doch was im Baum?
Wir haben 17 Bäume gekauft, von allen Dingen auch so in Discountern, in Märkten, und haben diese Bäume in ein Fachlabor gegeben, um sie mal auf Pestizidrückstände untersuchen zu lassen.
Ich habe sonst immer einen eigenen. Dieses Jahr haben wir keinen, weil wir kurz nach Weihnachten in Urlaub fahren, dann lohnt sich das nicht.
Doch in den meisten Haushalten gehört er auch in diesem Jahr wieder mit dazu, mit zum Fest, der Weihnachtsbaum. Aber welcher genau soll es sein? Blaufichte oder Nordmanntanne? Beim Baumarkt gekauft oder selbst auf der Plantage geschlagen? Natur oder Plastik? Oder am Ende vielleicht doch gar keinen? Bei der Suche nach dem richtigen Weihnachtsbaum stellen sich einige Fragen. Für viele Menschen immer wichtiger wird die danach, wie ökologisch die eigene Entscheidung ist. Wie gut für das eigene Umfeld und für die Umwelt. Der Weihnachtsbaum, so grün sind seine Blätter, das ist heute das Thema im Wochenendjournal. Dazu begrüßt sie Michael Borgers.
Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the house with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Hier ist unfassbar viel Tannenduft in der Luft. Rieche ich das richtig?
Ja, es ist bei uns ist quasi das ganze Jahr über Weihnachten und jetzt gerade besonders.
Weil hier gerade, ich sehe ganz viel Tannengrün in verschiedenen Behältern. Was wird hier gerade genau gemacht?
Wir haben hier das Tannengrün. Also Tannengrün wird hier weiterverarbeitet zu entsprechenden Bunden und dann für den Endverbraucher vorbereitet. Das wird dann hier verladen und kommt dann in die Geschäfte.
Wir betreten eine Halle, der ganz viele Männer stehen, die gerade, da sieht man Laufbänder, die gerade Tannengrün zusammenlegen.
Genau, wir machen jetzt hier Handbunde.
Das sind dann diese Bunde, die später in deutschen Wohnzimmern oder Küchen hängen, die dann noch von den Leuten, die sie kaufen, dekoriert werden.
Genau.
Und all das Grün, das stammt von den Bäumen, die wir uns jetzt gleich anschauen.
Genau. Jetzt gucken wir mal draußen. Die Plantagen, die sind hinter uns.
Lisa Feldmann-Schütte ist das, die mich über den Betrieb ihrer Familie im Sauerland führt. Von dort, aus dem Sauerland, kommen die meisten der rund 30 Millionen Bäume, die jedes Jahr in Deutschland verkauft werden. Und bereits seit Jahrzehnten in diesem Geschäft unterwegs ist die Familie Feldmann-Schütte, in der jüngsten Generation vertreten durch Lisa Feldmann-Schütte. Sie ist ausgebildete Forstwirtin und engagiert sich im neu gegründeten Verband Natürlicher Weihnachtsbaum. Doch natürlich bedeutet in diesem Fall nicht biologisch. Die 40.000 Bäume, die sie und ihre Familie jedes Jahr verkaufen, bauen sie konventionell an. Anders sei das in der Größenordnung dieses Geschäfts in Deutschland auch kaum möglich, sagt sie. Ich habe sie in Schmallenberg-Oberkirchen getroffen, wo die Fachwerkhäuser schwarz-weiß sind und wo ich gesehen habe, dass das ganze Thema ökologischer Weihnachtsbaum durchaus auch Grautöne mit sich bringt.
Wir sind jetzt hier in Oberkirchen und fahren jetzt hier in den Wald.
Hier links beginnt jetzt eine Plantage, das sind Nordmanntannen?
Genau, das sind Nordmanntannen hier links und hier rechts sehen wir Nobelistannen. Hier sind auch wieder höhere Nobelistannen, wo wir Schnittgrün schneiden. Wir können ja mal hier einmal anhalten und dann fahren wir gleich nochmal hoch. Die Nobelistanne, da haben wir ja eben dran gerochen an dem Bund. im Unterschied zur Nordmann-Tanne riecht die. Die Nadelhaltbarkeit ist genau die gleiche, ist auch eine Tannenart. Und die Nobilis-Tanne ist so die klassische Tanne, die für Adventsgestecke, Adventskränze benutzt wird.
Wir hören ja das Klackern.
Genau, das sind die Scheren, die Stangen, mit denen sie das Grün von den Bäumen schneiden. Können ja mal gucken. Hallo Andreas.
So schlagen wir uns durch die Bäume durch.
Ich weiß einmal, was du arbeitest, wie das funktioniert. Also da ist die Klinge. Er setzt dann an und schneidet so die Äste runter.
Alles Handarbeit.
Alles Handarbeit, genau. Die Äste, die später sortiert, zu bunten gebündelt, weiterverarbeitet oder eben so verkauft werden.
Als ich eben durchs Sauerland hier hingekommen bin, sind mir sehr viele kahle Stellen in der Landschaft in den Wäldern aufgefallen und auch viele braune Stellen, mal abgesehen von der Bräune, die im Spätherbst ohnehin üblich ist. Die warmen Sommer der vergangenen Jahre setzen den Wäldern zu, das hört man in diesen Tagen immer wieder. Hier aber offenbar nicht, hier ist alles grün.
Den Tannenarten setzt das nicht so zu wie den Fichtenarten. Ja, und dann muss man natürlich auch noch sagen, wir sind hier im Sauerland, hier bei uns, bei unseren Anbauflächen, so zwischen 450 und 600 bis 650 Meter und haben im Normaljahr Niederschläge um 1000 Millimeter.
Das reicht, also da müssen die Bäume nicht Trockenheit leiden.
Nee, da hat man im Sauerland tatsächlich noch Glück, aber wie gesagt, die Tannenarten sind da robuster.
Ein Stichwort bei Weihnachtsbäumen ist, das ist auch das, was ich hier mit meiner Reportage suche, ist das Ökologische. Sie sind kein ökologisch zertifizierter Betrieb. Sie setzen auf konventionellen Anbau. Was bedeutet das eigentlich genau?
Wir sind zertifiziert und zwar sind wir PEFC zertifiziert. Es gibt ja gesetzliche Standards. Das Zertifikat ist eine Art Selbstverpflichtung über die gesetzlichen Standards hinaus. Ein Bio-Siegel, ein EU-Bio-Siegel oder ein entsprechendes Bio-Siegel haben wir nicht. Ja, das ist für uns eigentlich nie wirklich Thema gewesen.
Konkret hängt das aber zusammen mit der Art und Weise, wie die Bäume gezüchtet werden.
Genau, also bei dem Biosiegel hat man ja bestimmte Vorgaben, die einem gemacht werden. Die sind einfach so strikt, dass wir uns entschieden haben, weiter konventionell unsere Bäume anzubauen. Ansonsten ist Weihnachtsbaumanbau viel Handarbeit. Die Bäume, wir ernten ja die Samen, bringen die in die Baumschule ziehen die für uns auf und wir pflanzen die Bäume.
Sie ernten die Samen selbst in Deutschland?
Wir ernten die Samen selbst in Deutschland mit entsprechenden Hubsteigern und bringen die dann, wie gesagt, in die Baumschule, die da Profis auf ihrem Gebiet sind, die Bäume für uns heranziehen bis einer Größe von so 20 bis 40 Zentimetern, also in Jahren etwa 3 Jahre herangezogen in der Baumschule und dann werden die auf unsere Felder gebracht. Die Arbeit an sich, die dann kommt. Erstmal muss sich der Baum akklimatisieren, mit dem Feld anfreunden. Klingt jetzt ein bisschen witzig, weil die kommen aus Pinneberg. In Pinneberg sind die Baumschulen. Das ist aufgrund der Bodengegebenheiten so. Da sind mehr Sandböden, da kann man einfach besser Baumschulwirtschaft betreiben als bei unseren Böden. Wie ich eben gesagt habe, haben wir ja hier direkt das Gestein anstehen. Nachdem wir die dann ausgebracht oder aufgepflanzt haben mit entsprechenden Maschinen, das machen wir mit Maschinen und nicht von Hand, um das für die spätere Bearbeitung zu vereinfachen. Wenn wir jetzt nicht eine gerade Reihe pflanzen würden, könnten wir dann mit der Kulturpflegeraupe nicht entsprechend durch die Reihen fahren. Dieser Baum, hier sieht man, das ist ein Jahrestrieb. 2, 3, 4, 5, also dieser Baum steht jetzt 5 Jahre auf diesem Feld.
Der ist circa 1,30 Meter, 40 hoch, würde ich schätzen.
Ja, 1,40 Meter.
Und wann ist er bereit für den Handel dann?
Das ist Frage des Kunden. Also wir haben natürlich verschiedene Kunden, die kleinere Bäume wollen, verschiedene, die größere Bäume wollen. So der durchschnittliche Baum in Deutschland ist so 1,80 Meter.
Und was der Kunde will, er will vor allem inzwischen Nordmann-Tannen und nicht mehr Blaufichten.
Genau, der Kunde will vor allem Nordmann-Tannen aufgrund der Nadelhaltbarkeit. Die ist einfach besser als die bei der Blaufichte. Ja, und die Nordmann-Tanne ist gleichmäßiger gewachsen, wo wir natürlich auch so ein bisschen unsere Finger mit im Spiel haben.
Inwiefern?
Jeden Baum in unseren Kulturen laufen wir im Schnitt 4-mal pro Jahr an. Im Frühjahr werden die Triebe des Vorjahres gestutzt mit eine Art Gartenschere, hier sieht man das. Es wird quasi hier geschnitten, um so eine pyramidische Form zu erhalten. Oder die pyramidische Form ist da, aber die pyramidische Form noch zu fördern.
Also so ein Baum, wie er in den deutschen Haushalten zu Weihnachten steht, Das ist ein Naturprodukt, ein natürlich gewachsenes Produkt, aber eines, wo auch viel Handwerkskunst drin steckt, wo viel für getan wurde.
Ja, da steckt sehr viel Handarbeit drin. Jetzt müssen wir weiter, da kommt der Trecker.
Dunkel, im Kühltrop noch viel mehr. In Hundesassen wird auf Touristen geschossen und trotzdem kommen jedes Jahr mehr. Im Winterberg lebt ein Gartenzwerg, der King sich inzwischen erzischen. Er hat sich verlaufen nach Schmalenberg, das ist ganz schön weit für einen vollen Zwerg. Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland.
Konventionell angebaute Weihnachtsbäume. Intensive Plantagen wie die im Sauerland seien schlecht für Teile der Natur und somit auch für den Menschen, das betonen Umweltverbände immer wieder. Umso überraschender kamen da vor gut 2 Jahren diese Schlagzeilen. Weihnachtsbaumkulturen sind besser als ihr Ruf, hieß es damals unter anderem. Oder noch konkreter, Forscher entdecken seltene Vögel in Weihnachtsbäumen. Forscher, das waren Thomas Fahrtmann und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter. Fahrtmann lehrt als Landschaftsökologe an der Universität in Osnabrück. Und geforscht hat er im Fall der Weihnachtsbäume im Sauerland. Unter anderem auch auf der Schonung der Familie Feldmann-Schütte, wo wir eben bereits waren. In Hiltrup, einem Vorort von Münster, seiner Heimat, habe ich mit ihm über die positiven Ergebnisse seiner Untersuchung gesprochen.
Ja, für Vögel können wir das schon so sagen. Wir haben eine ganze Reihe von Vogelarten in diesen Weihnachtsbaumkulturen, die wir sonst in der Landschaft kaum noch finden. Dazu gehört die Heidelerche, dazu gehört zum Beispiel der Baumpieper. Die Goldammer ist sehr häufig. Der Bluthänfling, eine Art, die früher weit verbreitet war, ist auch sehr weit verbreitet in diesen Weihnachtsbaumkulturen. Oder auch eine Art wie der Raubwürger kommt in diesen Weihnachtsbaumkulturen vor, die wir sonst eigentlich so gut wie gar nicht mehr in Nordrhein-Westfalen finden. Also für Vögel haben diese Weihnachtsbaumkulturen einen wirklich hohen Wert.
Wir sind jetzt hier in einer Plantage, in der Plantage von der Familie Große Westmann, stehen hier vor einigen größeren, einigen kleineren Bäumen. Wo würden sich diese Vogelarten, die Sie gerade beschrieben haben, denn finden und wo haben Sie sie gefunden?
Ja, also das ist jetzt eine ältere Kultur, wo nachgepflanzt worden ist. Wir haben hier relativ wenig offenen Boden. Arten wie die Heidelerche und der Baumpieper, die brauchen die ganz jungen Weihnachtsbaumkulturen in den ersten Standjahren, wenn wir noch ganz kleine Bäume haben und sehr viel offenen Boden. Die brüten unter diesen Weihnachtsbäumen und die nutzen diese offenen Strukturen zum Jagen. Da laufen sie drüber und ernähren sich von Insekten. Und so eine ältere Weihnachtsbaumkultur, die wir jetzt hier haben, mit deutlich mehr Unterwuchs und mit höheren Bäumen, das ist zum Beispiel ein typischer Lebensraum vom Hänfling, vom Bluthänfling. Die Goldammer ist in solchen Weihnachtsbaumkulturen zum Beispiel auch sehr häufig. Ja, und wir haben sowohl insektenfressende Vogelarten, Heidelerche, Baumpieper sind 2 klassische Beispiele, als auch samenfressende Arten, das ist der Bluthänfling. Also trotz Herbizideinsatz ist es eben so, dass in aller Regel im Frühjahr werden die Herbizide eingesetzt und ab Juni ist es dann eigentlich so, dass wir meistens schon eine relativ stark entwickelte Krautschicht haben, wo dann auch es zur Blütenbildung kommt, zur Samenbildung kommt. Und da die Vegetation danach nicht entfernt wird von den Flächen, haben wir auf der Bodenoberfläche sehr viel Samenmaterial, was solche Arten wie der Bluthänfling dann nutzen können.
Die Herbizide sind auch mit Blick auf das, was der Weihnachtsbaum später im Wohnzimmer möglicherweise ausdünstet in der Kritik, aber für die Vogelarten und die Tierarten sind diese Gifte nicht kritisch.
Also wir können bislang da keine direkten negativen Auswirkungen feststellen durch die Herbizide und diesen Vogelarten, die wir untersucht haben, denen geht es relativ gut da, ja.
Und unter den Vogelarten sind auch solche, die sonst in der Natur keinen Platz mehr finden.
Ja, das ist so. Die Heidelerche ist ein klassisches Beispiel. Wo kommt die vor in Nordrhein-Westfalen? Das sind militärische Übungsgelände oder sind Weihnachtsbaumkulturen. Außerhalb dieser beiden Flächentypen finden wir die so gut wie gar nicht mehr in der Landschaft. Die ist mehr oder weniger komplett verschwunden.
Wie wurden die Ergebnisse Ihrer Studie aufgenommen von der Fachwelt und auch von Medien möglicherweise?
Also kontrovers, weil es in der Bevölkerung schon starke Vorbehalte gibt gegenüber Weihnachtsbaumkulturen. Aber zumindest was die Biodiversität angeht, muss man sagen, vorher hat sich damit eigentlich nie jemand wirklich beschäftigt. Und die Indizien, die es gab, dass diese Weihnachtsbaumkulturen für viele Vogelarten eine Bedeutung haben, ja, man hat sie eher ignoriert. Und auch aus Naturschutzkreisen gab es dann auch erstmal kritische Fragen, einige, die das erst nicht glauben wollten. Und es setzt sich aber eigentlich immer mehr durch, diese Erkenntnis, dass das jetzt nicht, ja, eine singuläre Beobachtung war, dass das Realität ist und dass diese Weihnachtsbaumkulturen einen Wert haben. Aber man musste erst mal gegen, ich sag mal, solche Denkblockaden im Kopf anarbeiten.
Also die Frage nach dem ökologischen Weihnachtsbaum muss man differenziert beantworten.
Ja, man muss sie differenziert beantworten. Und sicherlich ist es so, wenn man Weihnachtsbäume aus ökologischer Produktion hat, hat das ganz klar viele Vorteile für die Umwelt. Und nichtsdestotrotz haben diese konventionellen Weihnachtsbaumkulturen auch ihren Wert für die Artenvielfalt. Und man muss sich, wenn man dieses Thema sieht, vielleicht viel, viel mehr fragen, warum schaffen wir das nicht, Lebensräume für diese Arten sonst noch in unserer Landschaft zu erhalten? Das schaffen wir nicht, das schafft die Gesellschaft nicht. Wir sind ein wohlhabendes Land und trotzdem können wir diesen Lebensraum nur erhalten durch diese Herbizidanwendung. Ansonsten wären diese Arten nicht da in diesen konventionellen Weihnachtsbaumkulturen. Und außerhalb dieser Weihnachtsbaumkulturen finden die keine Refugien mehr in unserer Landschaft. Oder es sind eben Truppenübungsplätze, wo das der Fall ist. Und das muss man sich auch fragen. Warum schaffen wir das nicht, ohne Pestizideinsatz solche Lebensräume zu erhalten? Wenn wir über Herbizideinsatz reden, gehen wir auf einen konventionellen Acker. Da ist der Herbizideinsatz viel, viel größer als in einer Weihnachtsbaumkultur. Auf konventionellen Äckern spielen Vogelarten als Brutvögel heutzutage eine geringere Rolle. Das sieht in den Weihnachtsbaumkulturen deutlich besser aus. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. I don't care for walking downtown. Crazy auto car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small,
wir sind seit Generationen, seit 1677, ist hier der Name Große Würstmann nachzuweisen. Ich kann Ihnen das mal eben zeigen, auch vom Giebel ist ja die Inschrift genau. Das ist 1677, ist dieses Haus erbaut worden. Das war nach dem 30-jährigen Krieg. Und da steht, der Name tauchte auf, den kann man schlecht lesen. Da schrieben die Leute noch halb platt, halb Hochschulen, gab es ja noch nicht viele. B. Große, B.G.R. Würstmann, abgekürzt um Bernhard Große Würstmann heißt das. GNT, da, die kleinen Buchstaben, Niehüser, genannt Niehüser. Früher hatte, wenn einer neu baute, kriegte er immer so einen Spitz- oder Beinamen, wie es in Münsterland üblich war. Der hieß, weil ein neues Haus war, hieß er vielleicht Niehüser. Das heißt, Große Würstmann, genannt Niehüser.
Seit 1677 ist Ihre Familie ansässig. Ich nehme an, ja. Weihnachtsbäume haben damals noch keine Rolle gespielt.
Nein, die hat man sich aus dem Wald, hat man sich den Heiligabend nachmittags geholt, hat man sie einfach gestohlen. Das war eine Ehre sogar für den Familienvorstand. Also der Vater oder der Boss des Hofes ging dann los mit seinen Kindern, hat sich dann den Weihnachtsbaum aus dem Wald geholt. Ja, und je schöner der war, je besser war er ja zufrieden, dass er den umsonst geholt hat.
Über viele Jahrhunderte war der Hof der Große Würstmanns vor allem eins, ein Familienbetrieb. Ein Hof, der die Familie selbst und einige Angestellte versorgt hat. So war das dann bis zur Mitte des vergangenen, des 20. Jahrhunderts. Damals haben Robert Große Würstmann, den wir gerade gehört haben, und sein Vater begonnen, Weihnachtsbäume zu verkaufen. Und vor einigen Jahren hat der heute 75-Jährige, Der Senior der Familie mit seinem Sohn, mit Martin Große-Wöstmann, 50 Jahre alt, entschieden, die angebauten Bäume zum Selbstschlagen anzubieten.
Ja, das Hauptargument war, dass die Leute beim Verkauf oder auf dem Stand immer gefragt haben, wo habt ihr denn die Bäume? Kann man die denn nicht selber schlagen? Ja, genau. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass die Leute viel lieber rausfahren mit Kind, mit Kegel, mit Oma, mit Opa und die Säge in der Hand haben. Der Kunde bevorzugt das eben, dass er die selber dann aussuchen kann. Es ist ja auch ein Erlebnis, ne? Wenn man mit der Familie durch die Schonung, durch den Wald gehen kann und kann sich selber seinen Weihnachtsbaum da aussuchen. Ne?
Stichwort Schonung, wollen wir uns die mal anschauen?
Ja, da können wir jetzt mal eben hingehen. Hier ist im Prinzip also ein richtiger Wald. Und das ist dann interessant für die Familie mit Kindern, speziell Kinder, die wollen ja auch gerne selber dabei sein, wollen aussuchen. Und da kann man sich entweder seinen Christbaum jetzt schon weit vor Weihnachten aussuchen, anschildern, dann bekommen die Namensschild. Oder man kommt kurz vor Weihnachten und nimmt ihn direkt mit.
Wir stehen ja vor einer umzäunten Schonung. Drumherum sind Laubbäume und hier sehen wir welche Tannen?
Überwiegend ist das hier Nordmann, aber es sind auch Fichten. Es sind auch Douglasien mal vereinzelt dazwischen. Es ist auch die Blautanne dabei, vereinzelt auch Kiefern. Aber der Großteil ist hier der Nordmann, weil der Nordmann eben einfach auf diesen Böden gut zurechtkommen.
Aber hier stehen kleine neben größeren, neben ganz großen Bäumen. Das ist nicht.
Das wird halt gemacht, um im Prinzip hier diesen Waldcharakter zu gewahren. Es gibt ja Weihnachtsbaumschonungen, die direkt nur als Schonung, sprich als Weihnachtsbaumkultur, ihr Dasein haben. Und dann gibt es welche, so wie hier, wo man im Prinzip immer nachpflanzt, damit es diesen Waldeffekt gibt.
Und über viele Jahre hat die Familie diese Bäume konventionell angebaut, hat also Pestizide und hat Glyphosat eingesetzt. Doch vor einigen Jahren haben Vater Robert und Sohn Martin das geändert. Das Ziel der Familie lautet inzwischen: Wir setzen auf die natürliche Kraft unserer Böden und unseres Klimas und verzichten so gut es geht auf chemische Hilfe. Und das vor allem deshalb.
Der Hauptgrund war auch diese Diskussion um Insektizide und auch dieses Glyphosat.
Herr Große-Wöstmann Senior, als Sie begonnen haben, mit Glyphosat zu arbeiten, waren Ihnen die Gefahren davon wahrscheinlich nicht bewusst?
Nein, die waren überhaupt nicht bewusst. Hat ja nie einer gesagt. Der das verkaufte, der hat sogar gesagt, das kannst du trinken, das Zeug, das Giftzeug. Und ich habe beim Krebs gehabt. Ich habe das ja selber live erlebt, wie gefährlich das war und ist. Und wird bei uns nie wieder eingesetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne?
Ihr Vater ist an Krebs erkrankt, ja, also und war das dann auch endgültig der Zeitpunkt, an dem Sie gesagt haben, wir verzichten auf Glyphosat?
Man fragt sich natürlich, wenn man relativ gesund lebt und in der Landwirtschaft groß, wo kann das herkommen? Das war natürlich ein Ausschlusskriterium, aber überwiegend natürlich auch, dass die Kundschaft immer mehr gefragt hat, habt ihr auch Bäume, die nicht behandelt sind, die nicht gespritzt sind? Dass so Bäume plötzlich bei Zimmertemperatur irgendwelche seltsamen Gerüche entwickeln, die auf jeden Fall nicht nach Natur riechen und Allergien auslösen bei Kindern oder Allergikern, dann ist natürlich die Frage, ist da vielleicht doch was im Baum? Sind Spritzmittelrückstände? Und deswegen haben wir jetzt in den letzten Jahren konsequent zurückgefahren und sind dabei auch die letzte Schonung, ich sag mal, ohne Insektizide und Pflanzenschutzmittel zu machen.
Aber ein offizieller Biobetrieb sind Sie dennoch nicht.
Offizieller Biobetrieb ist ja im Prinzip noch ganz was anderes. Dann müssen Sie ja über 10 Jahre auch nachweisen, dass Sie konsequent auf alles verzichten, auf jegliche Düngermittel und.
Die ohne Kunstdünger werden die sowieso groß, ist das Gute beim Weihnachtsbaum. Der braucht ja keinen Dünger, der holt sich ja alles aus der Erde raus, was drin ist, und braucht keinen Zusatzstoff. Jetzt sehe ich gerade, wir gehen gerade hier an einem Baum vorbei, der ist 10 Meter groß. Der kommt in die Hildrupper St. Clemenskirche. Da hat der Pastor selber schon ausgesucht. Der steht hier mitten dazwischen, der Große da. Ne?
Denn Ihre Bäume landen nicht nur in privaten Haushalten, die landen auch an besonderen Orten.
Nein, alle Krankenhäuser in Münster, die großen Krankenhäuser. Die ganzen Flure beschicken wir dann, und auch die Bäume, die oben aufs Dach kommen oder so, die sind alle so bis 8 Meter dann hoch. Schulen. Da haben wir extra einen spezial alten MB-Truck dafür, Mercedes-Benz-Truck, mit einem Kran drauf. Wenn wir den nicht hätten, ginge das gar nicht. Und das Schöne ist, was die Leute auch aus der Stadt gerne wünschen, die können trockenen Fußes mit Pantoffel hier durchgehen, weil wir überall mit Rindenmulch die Petkes machen. Da braucht man gar keine Gummistiefel anziehen und der Boden ist trocken.
Und wie viele Bäume verlassen jedes Jahr Ihren Hof?
Das ist die schwierige Frage. Das kann man im Prinzip.
Nein, wir sagen mal so, es sind Wochenenden da. Dann kommen bis zu 1000 Menschen, das heißt 350 Fahrzeuge in einem Wochenende.
Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Das ist nicht jedes Wochenende. Nicht, wenn gutes Wetter ist, kommen schon bis zu 1000 Menschen am Wochenende.
Es kommen schon viele Leute, die bringen die ganze Familie mit, teilweise auch die Nachbarschaft. Es geht nicht nur um den Christbaum, es geht auch um das Ambiente, es geht um den Bauernhof, es geht um die, ja, es geht tatsächlich auch um die Waffeln und diesen Glühweinduft und das Ganze drumherum. Das ist ja dieses etwas, dieses Weihnachtsmarkt-Flair, was die Leute lieben.
Wie treu sind deine Blätter? Ich will Tannenzweige essen. Du hast im Haar la 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 Metall. Mir ist Weihnachten entfallen. Das traute, heilige Paar. Ochs und Esel aus Korallen. Du hast im Haar la 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 la.
Ich stehe hier mit Ralf Bilke vom BUND in Nordrhein-Westfalen auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses. Hier ist viel Abgasgeruch in der Luft und gar nicht so viel Tannenduft, obwohl wir direkt vor Bäumen stehen, vor Nordmanntannen, vor Blaufichten, die hier wie gerade überall in Deutschland angeboten werden, verkauft werden. Zwischen 16 und 26 Euro kosten hier die Bäume. Diese Bäume stammen zum Teil aus dem Sauerland, dem größten Anbaugebiet für Weihnachtsbäume in Europa. Wo kommen die noch her?
Also 90% der Bäume kommen eigentlich aus Deutschland. Ungefähr 10% werden importiert, die kommen dann aus Dänemark. Allerdings ist der Importanteil in den letzten Jahren sehr rückläufig.
Und bei allen Bäumen stellt sich die Frage, bio oder konventionell gezüchtet? Beide Betriebe, die ich besucht habe für diese Reportage, haben mir erklärt, sie würden ökologisch wirtschaften. Ökologisch im Sinne von nachhaltig, von weitsichtig. Doch im Detail meinten beide dann doch nicht unbedingt dasselbe. Der eine Betrieb im Sauerland steht dazu, konventionell zu arbeiten, betont aber so wenige Pestizide und Düngemittel wie möglich einzusetzen. Der andere, der im Münsterland, will bald komplett ohne Chemie auskommen. Beiden gemeinsam ist, sie führen kein Label, das besagt, hier ist alles Bio. Solche Biobäume sind recht selten. Dennoch empfehlen Umweltverbände wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Was für Bio spricht, das wollte ich von Ralf Bilke vom BUND wissen.
Wir haben 17 Bäume gekauft, von allen Dingen auch so in Discountern, in Märkten, in verschiedenen Städten in Deutschland und haben diese Bäume in ein Fachlabor gegeben, um sie mal auf Pestizidrückstände untersuchen zu lassen. Und in 13 von den 17 untersuchten Proben wurden Pestizidrückstände nachgewiesen. Das heißt, wir konnten belegen, dass diese Bäume vorher mehrfach sogar mit Pestiziden behandelt wurden. Beim Großteil der Bäume wurden 2 Pestizide und mehr eingesetzt. Das heißt, die waren im Anbau wirklich einem Pestizidcocktail ausgesetzt.
13 von 17, also gut 3/4. Pestizidrückstände lassen sich in vielen landwirtschaftlichen Produkten nachweisen. Haben die denn auch einen Effekt auf den Menschen, wenn sie im Wohnzimmer stehen?
Also zunächst mal ist es so, es handelt sich um Insektizide, also um in den Plantagen, die werden ja in der Regel in Plantagen angebaut, Insekten abzuwehren, dass sie an Bäumen keine Fressschäden ausrichten. Es gibt einfach einen großen Wunsch nach absolut makellosen grünen Bäumen. Und in Bezug auf die menschliche Gesundheit kann ich es gar nicht genau sagen. Ich bin kein Umweltmediziner, aber es ist klar, die eingesetzten Insektizide sind zum Beispiel für Wasserlebewesen schädlich. Sie sind zum Teil auch bienengefährdend.
Das ist der konventionelle Anbau, über den wir gerade gesprochen haben. Insektizide werden im Bioanbau weniger eingesetzt.
Also es ist so, dass in ökologisch bewirtschafteten Plantagen, das sind oft auch Mischplantagen, wo nicht allein Nadelgehölze wachsen, sondern auch andere Bäume, aber das sind ökologisch bewirtschafteten Plantagen, keine chemischen Pestizide eingesetzt werden dürfen und auch keine Mineraldünger. Da läuft das so, dass zum Beispiel übers Jahr hinweg, wenn dort Aufwuchs ist, das mechanisch entfernt wird oder dass da zum Beispiel Schafe drauf geschickt werden, die das dann wegfressen und gleichzeitig Naturdung liefern.
Der Baum ist ein landwirtschaftliches Produkt. Jetzt sagen die Landwirte, das haben wir in diesen Wochen im Zusammenhang mit den Bauernprotesten immer wieder gehört, wir wissen am besten, wie wir mit unseren landwirtschaftlichen Produkten, die wir verkaufen, umgehen. Das habe ich auch im Sauerland gehört, als ich eine Schonung besucht habe, wo die Bäume konventionell angebaut werden. Ist das nicht so? Wissen die Landwirte nicht am besten, wie sie mit ihren Produkten umzugehen haben?
Grundsätzlich ist es ja so, es gibt gesetzliche Bestimmungen, die einzuhalten sind. Es ist so, dass sich alle darauf berufen, wir müssen Insekten schützen, wir müssen die Artenvielfalt voranbringen. Und da sind, egal ob konventionell und bio, erstmal alle Erzeuger gefragt. Und ich glaube, es gibt nichts, was man noch besser machen kann. Und wenn man so durch die Landschaft fährt, das sind schon zum Teil sehr große Flächen, die dort entstanden sind, gerade im Sauerland. Die stehen unter Preisdruck, die Erzeuger, das kann ich verstehen. Und an der Stelle, meine ich, sind auch die Verbraucherinnen gefragt. Wenn man guckt, wie viel Geld zum Beispiel für Weihnachten ausgegeben wird, wenn ein Smartphone 150 oder 100 Euro mehr kostet, ja, dann wird das in Kauf genommen, dann ist das eben so. Aber oft ist es so, dass dann zum Beispiel bei den Lebensmitteln, bei dem Essen oder aber auch zum Beispiel beim Weihnachtsbaum eher geknipst wird. Und das halte ich eigentlich für eine falsche Entscheidung. Wenn, dann würde ich sagen, liebe Leute, es ist Weihnachten, dann gönnt euch gutes, auch ökologisches Essen, Fleisch aus artgerechter Haltung und einen Weihnachtsbaum, wo ihr auch ein gutes Gefühl habt, dass der auch ökologisch erzeugt wurde.
Jetzt scheint ein Trend der vergangenen Jahre zu sein, der eingetopfte Weihnachtsbaum. Auch hier wird er angeboten, ganz kleine Bäumchen stehen da in kleinen Töpfen, etwas größere auch. Und es gibt auch Anbieter, die inzwischen vertopfte Bäume quer durchs Land schicken und den Leuten an die Bordsteinkante bringen und sie dann nach Weihnachten wieder abholen. Was ist davon zu halten?
Es geht hier um zwei Dinge. Das erste sind praktisch Leihbäume. Das ist in der Tat eine neue Entwicklung, ist eine Nische. Dort werden die Bäume angeliefert. Man stellt sie sich vielleicht für 10-12 Tage ins Wohnzimmer. Sie werden dann wieder eingepackt und abgeholt. Und genau da sehe ich dann auch die beiden Probleme. Es werden einmal neue Transporte damit ausgelöst und es bedarf natürlich auch einer angemessenen Verpackung. Das ist ein Stück weit eine Amazonisierung des Ganzen. Es hängt natürlich auch mit der Entfernung zusammen, wenn man sich einen Baum bestellt, der vielleicht aus 300 Kilometern Entfernung kommt und man könnte alternativ was von einem Betrieb holen, der 20 Kilometer weit weg ist, fällt die Ökobilanz zumindest in Bezug auf Transport und Verpackung negativ aus.
Eine andere Alternative ist der Plastik, der Gummibaum, der auch hier in diesem Möbelhaus und in Baumärkten hier in der Umgebung angeboten wird. Wir durften nicht in die Märkte selbst rein mit unserem Mikrofon, deshalb habe ich einen Baum mitgebracht, den ich selbst vor einigen Jahren gekauft habe. Den packe ich jetzt mal aus.
Verpackung los.
Er geht nicht gut raus.
Er wehrt sich, so. Er ist noch im Winterstoff.
So, dann müssen wir erst die Verpackung abnehmen und jetzt... So.
Spaß für die ganze Familie.
Jetzt haben wir ihn hier. Ich lasse den jetzt mal so, sonst kriegen wir nachher nie wieder in die Packung rein. Wir sehen, ja. Er ist grün. Er könnte sich anfühlen wie ein echter Baum, tut aber nicht wirklich. Plastik-Gummibäume, was halten Sie davon?
Plastik-Gummibäume sind mir zum einen kulturell fremd, jenseits aller Umwelt- und Gesundheitsaspekte. Da bin ich doch eher ein Freund vom Original. Gleichwohl gibt es Menschen, die sich dafür entscheiden, weil sie meinen, ja, aber das ist ja auch ein Beitrag zum Umweltschutz oder zum Naturschutz. Und da muss man natürlich sehen, diese Bäume, die sind aus Plastik, da werden fossile Rohstoffe für eingesetzt, sind in der Regel auf Erdölbasis produziert. Wir brauchen eigentlich weniger Plastik, nicht mehr Plastik. Und diese Bäume kommen zum allergrößten Teil, das sieht man, wenn man durch Baumärkte geht und mal auf die Kartons guckt, aus China. Das heißt, sie werden einmal um die halbe Welt gefahren. Und allein dieser Transport löst natürlich einen Verbrauch von Rohstoffen wieder aus und setzt CO2 frei. Dafür kann man auch oft Bäume aus der Nachbarschaft holen. Das heißt, Bäume müssten sehr lange immer wieder genutzt werden, um allein diesen langen Transport zu kompensieren.
Und beim Baum alleine bleibt es dann ja auch nicht. Dann kommt ja auch noch die LED-Kette oder die Lichterkette dazu.
Das ist in der Tat so, dass man parallel zu dem Baum in der Regel den passenden Schmuck kauft. Da muss man wissen, wenn einem irgendwann der Baum nicht mehr gefällt, dann kann man nicht den damit verbundenen Lichterschmuck einfach mit entsorgen, sondern das ist Sondermüll, das ist Elektroschrott, den muss man getrennt abgeben. Da denkt man vielleicht oft beim Kauf gar nicht dran, weil man sich begeistern lässt von, von dem Licht und von den Farben. Aber eben, es ist Elektroschrott und auch das ist mit zu bedenken. Gleichzeitig, das ist auch vielen nicht klar, wenn man so einen Baum anfasst, dann fühlt er sich oft weich an, geschmeidig an. Die Äste lassen sich biegen, obwohl es aus Plastik ist. Und das geht nur deshalb, weil da Weichmacher drin sind. Und Weichmacher sind gesundheitsgefährdend. Und wenn man den dann längere Zeit im Wohnzimmer stehen hat, ist das auch nicht der Hit. Also ich würde unterm Strich die Finger davon lassen. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. Where's the road?
Der Fake Plastic Tree, also der Weihnachtsbaum aus Plastik. Aus verschiedenen Gründen ist das keine so gute Idee. Und auch das Geschäft mit den eingetopften Bäumen, die mit dem Lieferdienst nach Hause gebracht werden, ist mit Vorsicht zu genießen, finden Experten wie Ralf Bilke vom BUND. Zumindest scheint das nicht der Königsweg zu sein. Aber gibt es den überhaupt? Denn grundsätzlich klingt die Idee ja durchaus überzeugend. Baum aus und nach Weihnachten wieder einpflanzen. Im besten Fall, wer ihn besitzt, aus und im eigenen Garten. Nachhaltiger geht es ja wohl kaum. Doch ist das auch so einfach, wie es erst einmal klingt? Und welche weiteren Möglichkeiten gibt es noch? Fragen, die ich der Gärtnerin und Landschaftsarchitektin Christine Hennig gestellt habe, in einem Gartenbauzentrum im Kölner Süden.
Eine Zuckerhutfichte.
Genau. Eine Zuckerhutfichte garniert mit Pflanzen?
Mit Christrosen, genau. Das möchte sich jemand auf den Tisch stellen, statt Weihnachtsbaum als kleine Dekoration. Noch schön mit was Blühendem dabei. Eigentlich eine ganz nette Idee.
Und ist da auch die Idee, das später weiterverwenden zu können? Diese, wie hieß es noch gleich?
Zuckerhutfichte.
Die Zuckerhutfichte weiterverwenden zu können?
Ja, kann man grundsätzlich machen. Man muss immer gucken, wie lange die drinstehen. Also das kommt immer darauf an, wenn die jetzt sehr lange wirklich im Warmen stehen, ist es schwieriger, die wieder in die Kälte zu bringen. Aber wenn man die so 2 Wochen oder so in der Wärme stehen lässt, kriegen die das in der Regel ganz gut hin. Also man kann auch hinterher, wenn das verblüht ist oder wenn es fest vorbei ist, kann man ganz gut die Dinge weiterverwenden.
Was gibt's da grundsätzlich zu beachten bei diesen Sachen? Sie sagten gerade schon, Wärme, Trockenheit macht den Bäumen zu schaffen und es kann schädlich sein, wenn man sie später wieder auspflanzen möchte. Was ist, wenn Menschen schon Fichten, Tannen bei sich zu Hause im Garten stehen haben seit 6, 7 Jahren und denken, oh, den könnte ich mir dieses Jahr aber mal ins Wohnzimmer stellen?
Auch immer ein bisschen schwierig, also wenn die Sachen wirklich lange im Boden stehen und man sie dann wirklich in so einen kleinen Topf, sie wollen ja keinen riesen Ballen ins Wohnzimmer stellen. Also wenn die Sachen jetzt lange draußen im Boden stehen, wird es einfach schwierig, die dann nach x Jahren in den Topf zu setzen. Also wenn man einen Weihnachtsbaum im Topf haben möchte, macht es mehr Sinn, wenn man einen hat, der im Topf gewachsen ist. Ne, man muss den einfach nicht stören, aus dem Boden holen. Oder wenn der aus einer Baumschule kommt, da werden die halt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr spätestens verschult. Das heißt, die werden immer umgepflanzt. Also auch wenn sie einen größeren Baum haben, ist der nicht einfach hingepflanzt und wird dann über Jahre in Ruhe gelassen, sondern der wird immer wieder verpflanzt, damit es eben noch möglich ist, dass man den auch in einen kleineren Topf setzen kann und dann, dass er da eben auch weiter wächst. Ansonsten ist die Störung einfach zu groß, wenn man jetzt einfach einen großen Baum in einen kleinen Topf pressen würde. Erleben wir eigentlich auch manchmal. Also es gibt schon auch da Qualitätsunterschiede, sollte man ein bisschen drauf achten. Wenn man jetzt eine Pflanze hat, die einfach in den Topf quasi reingequetscht wurde, wo der Ballen viel zu klein ist, das sind Bäume, die dann auch eher mal eingehen, wenn man die reinstellt. Also im Topf gewachsen oder ein vernünftig gestochener Ballen, der auch jedes Jahr verschult wurde, das ist schon wichtig, dass man das dann eben nimmt, damit das auch wirklich überlebt.
Sie haben hier in dem Gartenbauzentrum, in dem Sie arbeiten und in dem wir gerade sind, eine Adventsausstellung, habe ich gesehen, und ich sehe jede Menge Grün vor mir, auch größere eingetopfte Bäume. Sollen wir uns die mal anschauen?
Ja, gerne.
Das sieht ganz lustig aus. Da gehen die Äste nach oben und auch die Nadeln zeigen nach oben. Das ist genau, eine blaue Mädchenkiefer.
Genau, eine Mädchenkiefer.
Sieht also sehr hübsch aus und riecht wahrscheinlich auch ein bisschen nach Frankreich im Sommer.
Ja, genau. Und die kann auch wirklich schön im Garten stehen. Nicht jeder mag auch die klassischen Nadelgehölze ansonsten. Also so eine Tanne oder so eine Fichte ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber ich finde, so eine Kiefer, da kann man sich manchmal schon eher mit arrangieren. Passt auch ganz gut, finde ich, in die moderneren Gärten rein. Also von daher auch, finde ich, eine schöne Alternative.
Und gut gepflegt hält die dann auch möglicherweise ein paar Jahre.
Ja, durchaus. Ja. Hier sieht man zum Beispiel jetzt den Ballen. Also da ist ein Ballentuch noch drum. Die ist wirklich aus dem Boden gekommen. Die ist nicht im Topf gewachsen, aber eben immer wieder verschult worden. Das heißt, immer wieder umgepflanzt worden. Also die wird auch noch eine ganze Zeit lang halten.
Das ist eine?
Das ist jetzt eine Nordmann-Tanne. Das wäre jetzt schon eher so der klassische Weihnachtsbaum, den man auch als geschlagenen Baum hat. Auch den gibt es eben im Topf. Die Zuckerhutfichte eben, das ist wirklich so ein kleiner Ersatz für auf dem Tisch, wenn man keinen ganzen Baum haben möchte. Während dieses hier wäre wirklich schon ein Exemplar, was man auch auf den Boden stellt, wo man wirklich einen adäquaten Weihnachtsbaum auch hat.
Und wo man auch sieht, 130 Euro steht da an einem Schild am Baum. Das kostet mehr als der geschlagene Baum, den ich in der Vorweihnachtszeit am Baumarkt kaufe.
Genau, weil ich kann ihn eben nicht auspflanzen und einfach stehen lassen, sondern der muss verschult werden, der muss umgepflanzt werden. Um den muss man sich eben dann auch nochmal anders kümmern, damit der dann einfach im Topf auch wieder in ihre Wohnung kann und das überlebt.
Bieten Profis wie Sie denn dann auch an, wenn nach Weihnachten der Baum in den Garten soll, da zu helfen?
Also wir haben auch eine Gartenlandschaftsbauabteilung, das heißt, wir haben auch Kollegen, die grundsätzlich rauskommen und Bäume einpflanzen. Das ist auf alle Fälle auch möglich. Ich meine, da gibt es jeden Gärtner, den sie engagieren, der könnte das bestimmt auch machen. Man muss halt gucken, wenn sie den nächstes Jahr wieder auspflanzen wollen, dass man dann einfach dabei bleibt, dass man den nicht 3 Jahre stehen lässt und dann erst wieder auspflanzt. Aber theoretisch könnte man den im nächsten Jahr auch wieder rausnehmen und wieder einpflanzen. Oder auch im Topf stehen lassen. Man muss halt nur gucken, weil gerade bei den heißen, trockenen Sommern, dass man die Sachen dann auch gut über den Sommer kriegt. Gerade Nadelgehölze leiden ja sehr bei der Hitze. Das ist halt eher so ein Hauptproblem jetzt, auch aber auch für die anderen Weihnachtsbäume. Man sieht es oft immer wieder, dass die schon braune Spitzen haben, braune Nadeln haben. Das ist manchmal einfach das Problem der Trockenheit im Moment. Das muss man dann im Garten halt auch beachten, wenn man einen auspflanzt oder im Topf über den Sommer kriegen möchte.
Wie lösen Sie es in diesem Jahr? Was ist Ihre Lösung am Weihnachten mit Weihnachtsbaum? Haben Sie einen eigenen?
Ich habe sonst immer einen eigenen. Ich habe einen geschlagenen, muss ich dazu sagen. Dieses Jahr haben wir keinen, weil wir kurz nach Weihnachten in Urlaub fahren. Dann lohnt sich das nicht. Von daher werde ich auch einfach ein paar Äste in die Vase stellen. Und auch meine Kinder werden es hoffentlich akzeptieren. Aber ich denke schon.
The streets are filled with Christmas cheer. At least it's only once a year. Perfect parcels tied with perfect bows, and carols ringing in my ear. Bundled up against the cold, lines wherever gifts are sold. Each shop window displays a Christmas scene for everybody young and old. Icicles on eaves drops and tinsel on the tree, but it's a green Christmas for me.
Der Weihnachtsbaum, so grün sind seine Blätter. Das war heute Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon war Michael Borgers. Danke fürs Zuhören. Hier folgt gleich Klassik, Pop etc. mit dem Saxophonisten Pepe Lienhardt.